Die Botschaft Warum wurde am 26.06.1963 auf dem Campground der Associated Brotherhood of Christians in Hot Springs gepredigt. Übersetzer ist Bruder Herbert Asmis. Guten Abend, Freunde. Es ist wirklich ein Vorrecht, heute Abend hier zu sein. Zum einen wieder in Arkansas zu sein und zum anderen in der Lagerversammlung zu sein. Ich glaube, diese sind meine ersten Lagerversammlungen, bei welchen ich seit langer Zeit wieder dabei bin. Ich bekam die Einladung, bei euch zu beginnen. Schon als wir gerade hereinkamen, hörte ich bereits, dass ihr schon eine wunderbare Zeit in der Versammlung hattet. Ich bin so dankbar dafür. Als ich vor wenigen Minuten mit meinem Sohn die Straße heraufkam, unterhielten wir uns darüber, wie ich vor Jahren das erste Mal hier nach Arkansas kam. Es waren die ersten Versammlungen. Als ich anfing, war es in Arkansas in der evangelistischen Art der Versammlungen. Seit der Zeit bin ich 7-mal um die Welt gereist und jetzt bin ich wieder in Arkansas. Es ist wie Falschgeld, es kommt immer wieder zurück. Ich denke, überall, wo ich in den Vereinigten Staaten war, habe ich gefragt, ob jemand von Arkansas da ist. Fast überall habe ich Freunde aus Arkansas gefunden. Ich habe immer gesagt, dass ich glaube, dass einige der ehrlichsten Herzen, welche jemals geschlagen haben, unter den blauen Hemden hier unten in Arkansas waren. Es sind wirklich feine Menschen. Ich liebe euch. Ich bin Gott dankbar für die Gelegenheit, heute Abend wieder mit euch in Arkansas zusammen zu sein. Ich denke, dass wir bis jetzt noch 3 Abende Versammlungen haben werden, wo ich die Gelegenheit habe, meine Liebe zu Jesus Christus auszudrücken und mit euch Gemeinschaft zu haben und mit unseren feinen Brüdern hier. Viele von ihnen kenne ich nicht und ich habe mich gerade umgeschaut. Ich habe einen gesehen, welchen ich kenne. Es ist mir geglückt, Bruder Jack Moore und Schwester Moore zu erkennen. Wir sind glücklich, hier zu sein. Nun, ich weiß, ihr werdet müde sein vom Tag. Ich meine körperlich müde, aber wir können nie genug bekommen oder müde werden, Gott zu loben und zu preisen für seine Güte und wie gut er ist. Und dennoch, nach dem ganzen Tag hindurch und es ist abends und ich komme dann herein und ich bin einer von der Sorte von den Predigern, der gewohnt ist, sehr lange zu sprechen, aber ich denke, dass wir wegen dem Gedränge in den Gebäuden nicht zu lange machen. Ihr habt ohne Zweifel bereits gewaltige Redner am Tag hindurch in den Versammlungen gehört. Wenn ich dann hier auf der Plattform vor all diesen feinen Rednern stehe, fühle ich mich sehr klein. Einer von den Predigern, dessen Hand ich gerade geschüttelt habe, erzählte mir, dass dieses die ersten Versammlungen in dieser Versammlungsstätte sind. Ich weiß nicht genau, ob man dieses einen Tempel nennt oder was immer es ist. Wir sind auf jeden Fall dankbar für die Gelegenheit, in eine neue Gemeinde zu kommen. Etwas, das zum Preis und zur Ehre Gottes errichtet wurde. Wie wunderbar. Wegen den Schulferien der Kinder sind wir gerade wieder zurückgekommen. Wir leben jetzt in Tucson, Arizona. Es ist schrecklich heiß dort, aber wir stellten fest, dass es hier zu Hause noch etwas heißer ist, als es dort draußen war, wegen der ungeheuren Feuchtigkeit. Es macht uns ein wenig fertig, nachdem wir uns an die Luft dort gewöhnt haben. Wir kamen nach Hause und hatten letzten Sonntag den ersten Gottesdienst und wir sahen den Herrn Jesus, sein großes Werk der Liebe und Kraft unter den Menschen, fortsetzen. Dasselbe Evangelium, welches ich euch vor 15 Jahren hier in Arkansas gepredigt habe, glaube ich immer noch, verändert es nicht. Es ist Christus. Am Sonntag fand dort in der Gemeinde etwas statt. Es geschah, dass ich mich umschaute und den Gentleman sah, an welchem das Wunder vollbracht wurde. Beachtet, wir lieben es, den Herrn Jesus zu rühmen. Wir lieben das. Da war einmal eine Frau, die mir sagte, dass es der einzige Fehler ist, welchen sie an mir finden kann, dass ich zu viel von Jesus rühme. Ich sagte, ich werde sicher zum Himmel gehen, wenn das der ganze Fehler ist, den ich habe, Jesus zu rühmen. Sie dachte einfach nicht, dass er göttlich ist. Sie versuchte zu sagen, dass er nur ein Mensch und Philosoph war oder ein Prophet oder etwas in der Richtung. Aber ich sagte, dass er Gott war. Sie sagte, ich kann Ihnen beweisen, dass er nicht Gott war. Ich sagte, oh, ich glaube nicht, dass Sie das tun können. Sie sagte, ich kann beweisen, dass er nur ein Mensch war. Ich sagte, nun, ich will zugeben, dass er Mensch war, aber er war beides, Mensch und göttlich. Sie sagte, er konnte nicht göttlich sein. Ich sagte, oh, er war göttlich und er ist göttlich. Sie sagte, er konnte es nicht sein. Ich werde es Ihnen mit Ihrer eigenen Bibel beweisen. Ich sagte, in Ordnung. Sie schlug Johannes das 11. Kapitel auf. Auf der Straße hinunter zum Grab von Lazarus sagte die Bibel, dass Jesus weinte. Ich sagte, gut, was hat er es damit zu tun. Sie sagt, nun, wenn er weint, beweist das, dass er nicht göttlich ist. Ich sagte, Dame, Ihr Argument ist dünner als die Brühe, die aus dem Schatten eines vor Hunger gestorbenen Küken gemacht wird. Sie sollten es besser wissen. Ich sagte, er war Mensch, als er zu dem Grabe von Lazarus ging und weinte. Das ist wahr. Aber als er seine kleinen Schultern streckte und sagte, Lazarus, komm heraus, und ein Mann, der seit 4 Tagen tot war, auf seine Füße stand und wieder lebte, das war mehr als ein Mensch. Ich glaube immer noch, dass er das ist. Am Sonntag, während ich sprach, bat ich die Leute, sich im Tabernakel herumzudrehen und miteinander die Hände zu schütteln. Und dort war ein lieber Freund, den ich gerade kennengelernt habe. Er kommt seit kurzem zur Gemeinde mit seiner Frau. Seine Frau ist eine ausgebildete Krankenschwester. Er selbst ist ein Engländer und sie ist eine Norwegerin. Wie das möglich war, weiß ich nicht, aber sie sind feine Menschen. Dieser Bruder hatte ein kleines Problem, etwas mit seinem Herzen. Er ist auch ein sehr feiner Christ und auch ein intelligenter Mann. Er arbeitet als Buchhalter und so weiter. Als er sich herumdrehte, bekam er eine Herzattacke und fiel tot zu Boden. Seine Frau als Krankenschwester fasste ihn schnell, fühlte seinen Puls am Herzen und sagte, er ist tot. Ich schaute sein Gesicht an, es war richtig dunkel und seine Augen waren verdreht. Seine Augen waren nicht einfach geschlossen, sondern standen vor. Ich kam von der Plattform und versuchte, die Versammlung zu beruhigen. Viele Menschen versuchten natürlich der Schwester in der Verfassung zu helfen. Jemand legte etwas unter seinen Kopf. Ich hörte sein Herz ab und versuchte den Puls an seinem Arm zu fühlen und da war kein Puls mehr, nicht mehr, wie an diesem Stück Holz ist. Dann kniete ich nieder und betete, Herr Jesus, ich bitte dich, gib unserem Bruder Way sein Leben zurück. Und sein Herz schlug 4 oder 5 Mal, fing an, wieder normal zu schlagen. Er sprang auf und versuchte zu sprechen. Er konnte nicht reden. Das Blut stoppte, wisst ihr, wenn das Herz anhält. Und es dauerte eine ganze Zeit, bis das Blut wieder richtig zirkulierte. Ich hörte ihn meinen Namen rufen und dann ging ich wieder auf die Plattform. Bruder Way, ich frage mich, ob du nicht einfach aufstehen würdest, damit die Menschen sehen können, wer der Mann ist. Das ist der Mann, welcher am Sonntagmorgen durch eine Herzattacke tot umfiel. Schwester Way, seine Frau, eine Krankenschwester, stand dabei, um seinen Puls zu fühlen. Das klingt vielleicht sehr merkwürdig für Menschen, welche solche Dinge nicht glauben, aber ich habe viele Male gesehen, wie der Herr Jesus die Toten auferweckte. Das ist nichts Neues für uns. Ich denke, dass es fein ist, Jesus zu rühmen. Aber ich denke, dass das, was ihr erzählt, auch die Wahrheit sein sollte. Wir haben ihn gesehen. Besonders einmal in Mexiko, wo Bruder Moore und ich in Mexiko-Stadt standen. Ein kleines Baby starb eines Morgens um 9 Uhr an Lungenentzündung im Sprechzimmer des Arztes. Und die kleine Frau, wir konnten sie nicht zu der... Nun, der Mann hatte alle Gebetskarten ausgeteilt und wir mussten sie einfach zählen, während sie heraufkamen. Da gab es keine weitere Gebetskarte mehr. Diese kleine spanische Schwester, ich vermute, dass sie ungefähr 25 Jahre alt war, hatte ein kleines totes Baby und es regnete und sie hatte es unter einem Tuch. Am Abend davor war dort ein blinder Mann gewesen, welcher so alt war, wie mein Vater gewesen wäre. Vielleicht 70 Jahre alt. Er empfing sein Augenlicht, als ich für ihn betete. An jenem Abend war die Plattform 60 bis 90 Zentimeter hoch, voll mit Tüchern, Hüten und alten Gewändern, welche sie dort hingebracht hatten. Diese kleine Frau versuchte dort hochzukommen. Billy Paul, mein Sohn, kam und sagte, Vater, ich habe beinahe 300 Ordner und alle 300 können diese kleine Frau nicht aufhalten. Sie hatte ein kleines totes Baby unter einem kleinen blauen Tuch. Ich sagte, Bruder Jack Moore, gehe du hinunter. Bruder Jack Moore und ich haben viele Dinge gemeinsam. Ich will nicht sagen, dass wir uns ähnlich sehen, weil er ist so ein stattlicher Mann. Aber eine Sache über Bruder Moore, wir scheiden unser Haar in derselben Weise. Wir haben eine Menge Dinge gemeinsam. Ich dachte, dass sie mich niemals kennen wird. Sie mussten mich fast an Seilen und Dingen herunterlassen, um hereinzukommen. Deshalb schickte ich ihn hinunter, um für das kleine Baby zu beten. Ich dachte, dass sie den Unterschied nicht merken würde. Ich wollte wieder anfangen zu sprechen und Bruder Espinosa übersetzte. Viele von euch Brüdern kennen ihn von der Westküste. Die Versammlung war dort draußen in der Stierkampfarena in Mexiko-Stadt. Ich blickte über die Zuhörerschaft und sah eine Vision von einem kleinen mexikanischen Baby, welches da saß und mich anlächelte. Deshalb sagte ich, bringt die kleine Dame her. So legte ich meine Hände auf den kleinen, toten, steifen, kalten Körper. Seine Beine fingen an zu strampeln und es fing an zu schreien und war lebendig. Ich sandte einen Läufer, Espinosa, veranlasste es, um mit dem Arzt zu sprechen, damit man eine Bescheinigung bekommt, bevor wir es veröffentlichen. Der Arzt schrieb eine eidesstattliche Erklärung, dass das Baby an jenem Morgen gegen 9 Uhr in seinem Sprechzimmer gestorben war. Und diese Sache geschah um etwa 22:30 abends. Das Kind lebt heute noch und erfreut sich guter Gesundheit zur Ehre und dem Lobpreis Gottes. So haben wir viele Dinge stattfinden sehen. Wir hätten nichts über unseren Buddha Way hier sagen brauchen, aber die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Gott tut diese Dinge nicht nur um. Er möchte, dass es bekannt wird und die Menschen wissen, dass er sie liebt. Durch die Gnade Gottes sitzt Bruder Way heute Abend lebendig unter uns. Wir sind dafür dankbar. Ich dachte, weil wir in einer Lagerversammlung sind, möchte ich nicht die gewaltige Zeit unterbrechen. Billy sagte mir heute Nachmittag, du sprichst über altertümliches Pfingsten. Warte, bis du dort oben bist. Sie singen, als wenn sie das Erlebnis schon seit 50 Jahren haben. Ich sagte, ich denke, dass einige es von ihnen auch haben. Jawohl, seit 50 Jahren. Ich liebe es einfach, in so eine Versammlung zu kommen. Ich glaube, jeder von uns liebt es, wo wir so richtig mitgehen können. Lass mich erst noch eine Geschichte vom Angeln erzählen. Oben im nördlichen New Hampshire angelte ich Forellen. Hoch oben beim Gipfel des Berges hatte ich ein kleines Zelt aufgestellt. Oh, so ein kleines Arztzelt, ein kleines Hundezelt von der Regierung. Ich hatte einen Platz gefunden, wo es so viele Forellen gab und ich befand mich hinter einem Busch. Dort gab es viele Weiden und jedes Mal, wenn ich versuchte, meine Angel auszuwerfen, verfingen sie sich in den Weiden. Deshalb stand ich an jenem Morgen früh auf und ging dorthin und dachte, ich werde die Weiden herunterschneiden. Wenn ich einen Fisch töte, dann esse ich ihn auch. Andernfalls würde ich ihn wieder freilassen. Ich hatte die ganze Woche Zeit und war dort allein. Während ich an jenem Morgen gegangen war und mich auf dem Rückweg befand, war währenddessen eine alte Schwarzbärin mit zwei kleinen Jungen in mein Zelt eingedrungen. Wenn ihr über das Zerstören von Sachen sprecht, sie haben es wirklich richtig zerstört. Sie hatten alles zerrissen. Als ich zurückkam, hatte ich einen Lärm gehört und ich schaute an ein paar Büschen vorbei, wo ich herauskam und die alte Mutterbärin und sie alle hatten eine gewaltige Zeit, um alles durchzustöbern. Sie sah mich an und rannte weg und rief ihre Jungen. Eines von den Jungen kam und das andere wollte nicht kommen. Es war ein kleiner, winziger Bursche. Ich dachte, woran ist der kleine Bursche nur so interessiert? Ich ging herum und schaute nach, ich sagte dann, geh da raus, komm da raus. Er saß einfach dort und ich beobachtete die alte Mutter. Wisst ihr, sich mit ihren Jungen anzulegen, sie würde euch zerkratzen. So beobachtete ich sie. Ganz dicht dabei war ein Baum. Ich hatte eine alte, rostige Pistole dort drüben in dem Zelt liegen, welche wahrscheinlich schon zerbrochen worden war. Aber trotzdem hätte ich die alte Mutter auch nicht erschießen wollen und zwei Waisenkinder allein im Wald zurücklassen. Deshalb beobachtete ich sie weiter hinter diesem Baum, um zu sehen, wovon der kleine Bursche so fasziniert war. Wisst ihr, ich liebe Pfannkuchen. Wir sind doch alle Südstaatler, nicht wahr? Flapjacks, so werden sie hier unten genannt. Ich liebe sie wirklich. Ich bin nicht so viel Methodist. Ich liebe es richtig, Zuckersirup darüber zu gießen. Ich taufe sie wirklich richtig, gieße ihn vollständig darüber. Ich liebe es nicht nur ein wenig darüber zu sprenkeln, wie ihr es an diesem Ort hier bekommt, nur ein kleines bisschen. Ich liebe es, sie so zu bekommen, wo man ihn richtig darüber ausgießt, wisst ihr, und bekommen sie dann gut getränkt und schwer. Ich hatte einen Eimer mit 2 Liter voll von gutem Zuckerrohrsirup. Dieser kleine Bär hatte den Verschluss abbekommen und er freute sich riesig an meinem Sirup. Ich beobachtete ihn weiter. Er nahm seine Tatze, steckte sie in den Eimer und er wusste nicht, wie er den Sirup herausbekommen sollte. Deshalb steckte er einfach seine Tatze in meinen Sirup hinein, dann zerriss er den Eimer und leckte, als es auslief. Ich kann euch sagen, wie er mich anschaute, als ich schließlich dazu kam, um seine Aufmerksamkeit erregte. Er konnte mich nicht sehen, weil er von oben, vom Kopf bis unten runter voll mit Sirup war. Sein kleiner Bauch war einfach voll mit Sirup und seine Augen, er konnte seine Augen nicht einmal öffnen, um mich zu sehen. Ich dachte, das ist richtig, da gibt es keine Verurteilung für die, welche essen. Das bringt eine gute alte Pfingstversammlung in meine Gedanken, wo wir unsere Arme in den Honigtopf hinunterbekommen mit dem pfingstlichen Honig. Wisst ihr, die merkwürdige Sache davon ist, nachdem er seinen Bauch vollgeschlagen hatte und meinen Eimer ausgeschlagt hatte, lief er rüber zu seiner Mutter und zu seinem kleinen Bruder und die Mama leckte ihn ab. Ich hoffe, dass wir hier so viel abbekommen, dass wenn wir nach Hause kommen, jene, welche nicht mitkamen, von uns abschlecken können. Wenn wir ihnen ein bisschen von unserem Erlebnis erzählen, welche großen Dinge der Herr hier unten in Hot Springs für uns getan hat. Der Herr segne euch. Ich glaube, Sie haben mir gesagt, dass Sie es nicht rechtzeitig geschafft haben oder so etwas, einige Gebetskarten auszugeben, um für die Kranken zu beten. Da befinden sich Nummern auf den Karten und wir rufen sie auf und beten dafür. Jetzt gib mir diesen einen Abend, um ein wenig vertraut zu werden. Morgen Abend denke ich, dass Sie Ihre Gebetskarten austeilen. Irgendwann am Nachmittag. Ist das so? Morgen Abend um 6 Uhr. Ich dachte mir, dass wir heute Abend einfach einen kleinen Teil aus der Schrift nehmen und es lesen und sehen, ob wir herausfinden, was der Herr uns sagen möchte. Bevor wir das Buch öffnen, lasst uns zu dem Autor des Buches sprechen, während wir unsere Häupter beugen. Bevor wir beten und ihr eure Häupter beugt, wollen wir jetzt alle Sorgen und die Ausgelassenheit des Tages und den kleinen Sinn für Humor, welche wir hatten, zur Seite legen, weil wir uns dem König nähern. Gibt es da irgendwelche speziellen Anliegen, an die wir denken sollen? Dann erhebt gerade eure Hände, bringt einfach euer Anliegen tief in euren Herzen vor den Herrn. Unser himmlischer Vater, wir betrachten das als solches Vorrecht, allmächtiger Gott, in die Versammlung des Herrn zu kommen, um miteinander Gemeinschaft zu haben, Zeugnis abzulegen, von den großen Dingen zu erzählen, die du getan hast und den Orten, wo wir gewesen sind. Es erinnert mich gerade an Apostelgeschichte Kapitel 4 in der Bibel, als sie zurückkehrten und davon sprachen, was der Herr getan hatte. Sie alle beteten und die Städte wurde erschüttert, wo sie miteinander versammelt waren. Gott, wir sind nicht so sehr besorgt darum zu sehen, dass das Gebäude heute Abend erschüttert wird, sondern wir möchten, dass du uns schüttelst, Herr. Erschüttere unseren Verstand, erschüttere unsere Wesen, unsere Gefühle, unsere Herzen des Verständnisses, damit wir heute Abend mehr überzeugt als wie je zuvor von hier gehen, um dir zu dienen, damit wir die Gegenwart eines neuen, frischen Pfingsten fühlen mögen, durch das Ausgießen des Heiligen Geistes über uns, neu und frisch, wie unten in diesen Wäldern und Hügeln von Arkansas vor 50 Jahren, als die Vorfahren hier durchkamen in Wagen und auf Pferden und dieses Evangelium predigten. Mögen wir hier, Herr, als die Träger dieser großen, würdigen Sache, die du hierher gesandt hast, mögen wir uns dieser großen Sache nicht schämen, sondern mögen wir in die Fußstapfen von jenen wandeln, die vor uns gingen. Herr, das Banner des Herrn Jesus tragend, mögen andere, die diesen großen Plan der Erlösung noch nicht angenommen haben, welchen Gott hier in der Schrift für uns niedergelegt und den ganzen Weg durch das Alte Testament vorausgesagt hat, annehmen, woran wir uns heute erfreuen. Möge da eine große Erschütterung unter uns sein, Herr, und eine Erneuerung des Glaubens und eine Erneuerung unserer Bemühungen. Ich danke dir für diese Zusammenkunft, für diese Menge von Menschen, die immer noch weitergehen, Herr, in dieser Stunde der Trübsal, welche über die Erde gekommen ist, um die zu versuchen, welche bekennen, Christen zu sein. Mögen wir am Ende würdig erfunden werden, in die Freuden des Herrn einzugehen, welche für die Erlösten bereitet sind seit vor Grundlegung der Welt. Segne dein Wort, Herr, gedenke jeder Hand, die hochging. Du kennst den Beweggrund, du kennst das Motiv, du kennst das Anliegen hinter der Hand. Ich bete Gott, dass du es jedem Einzelnen gewähren wirst. Möge jeder Mann oder Frau, Junge oder Mädchen, die eine Hand erhoben haben, die mehr Errettung gewünscht haben oder einen näheren Wandel oder dich als ihren Erretter zu kennen, mögen sie niemals diesen Boden verlassen, bis ihr Anliegen beantwortet ist. Für jene, welche krank und bedürftig sind, beten wir Gott, dass dort eine solche Welle von Heilung quer über diesen Platz kommt, dass nicht eine schwache Person sein wird, welche auf diesen Boden kommt und in der Weise gehen muss, wie sie gekommen ist. Du, der du einen Mann vom Tode auferwecken und ihn hier vor uns zeigen kannst, das zeigt, dass du derselbe Gott bist, welcher dort beim Grab von Lazarus stand und ihn von den Toten herausrief. Vater, lass sie wissen, dass du derselbe bist, gestern, heute und für immer. Hier steht heute Abend einer unter uns, der gerade vor wenigen Tagen von dem Land jenseits der Schatten zurückgerufen wurde, von dem die Menschen während dieses Lebens nichts wissen. Wie sehr danken wir dir dafür. Segne uns jetzt miteinander, während wir dein Wort betrachten, weil dein Wort wirklich die Wahrheit ist. Du und dein Wort sind eins. Sie können nicht voneinander getrennt werden. So bitten wir um deine Segnungen über uns, Vater, während wir auf dich schauen, dass du heute Abend zu uns sprichst. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wenn ihr jetzt möchtet, würde ich gerne die Schrift aufschlagen und so weiter. Ich hatte mich auf das Bett gelegt und war eingeschlafen und plötzlich kam Billy vorbei und sagte, lass uns gehen. Ich sagte, willst du sagen, dass es schon Zeit für die Versammlung ist? Ich musste noch ein paar Schriftstellen herausholen, welche ich zuvor schon benutzt hatte, um heute Abend darüber zu sprechen. Ich dachte, vielleicht sind einige Gebetskarten ausgeteilt und ich bete nur für die Kranken und so weiter. Ich habe gemerkt, seit ich hereingekommen bin, dass zwei Menschen auf Bahren liegen und vielleicht gekommen sind, damit heute Abend für sie gebetet wird. Nun, Billy kam zurück und sagte, ich bin einfach nicht rechtzeitig gekommen, Vater. Wir sprachen darüber und er sagte, wir werden es morgen Abend versuchen. Ich sagte, in Ordnung, schau, dass du die Brüder dazu bekommst, einige Karten auszuteilen. So möchte ich jetzt, dass ihr mit mir aufschlagt das Buch 2. Könige, das 1. Kapitel. Dann möchte ich, dass ihr noch Jeremia aufschlagt, das 8. Kapitel, den 22. Vers. Lasst uns einfach einen Teil von dieser Schriftstelle lesen. Und nach dem Tode Ahabs fielen die Moabiter von Israel ab. Und Ahasja fiel durch das Gitter in seinem Obergemach zu Samaria und wurde krank. Und er sandte Boten und sprach zu ihnen, geht hin, befraget Baal Zebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Und der Engel Gottes redete zu Elia, dem Tisbiter, mache dich auf, geh hinauf den Boten des Königs von Samaria entgegen und sprich zu ihnen, ist es, weil kein Gott in Israel ist, dass ihr hingeht, um Baal Zebub, den Gott von Ekron zu befragen? Und darum spricht der Herr Gott also, von dem Bette, das du bestiegen hast, sollst du nicht herabkommen, sondern du wirst gewisslich sterben. Und Elia ging hin. Dann in dem Buch von Jeremia, dem 8. Kapitel, der 22. Vers. Ist denn kein Balsam in Gilead oder kein Arzt daselbst? Denn warum ist der Tochter meines Volkes kein Verband angelegt worden? Ich möchte darüber sprechen, wenn wir es betiteln, über das Thema, warum? Es ist eine Frage und Gott stellt diese Frage. Gott ist ewig. Wir wissen, dass er ewig ist. Er ist immerwährend. Er hatte nie einen Anfang und er kann nie ein Ende haben. Die Ewigkeit hat nie begonnen. Sie endet nie, weil sie ewig ist. Gott kann weder seine Gedanken noch seine Wege ändern. Das ist der Grund, dass wir Menschen sind, die keine Glaubensbekenntnisse akzeptieren, wenn es im Gegensatz zum Wort ist, weil wir glauben, dass Gott und sein Wort dasselbe ist. Wir glauben, dass die Bibel im Johannesevangelium im 1. Kapitel sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Deswegen, wenn Gott irgendetwas sagt, kann er es nicht morgen oder zu irgendeiner anderen Zeit zurücknehmen. Wenn Gott jemals auf den Schauplatz gerufen wird, um eine Entscheidung zu treffen, seine Entscheidung ist ewig. Sie kann nie geändert werden. Gott wurde im Garten Eden gerufen, um eine Entscheidung für die menschliche Rasse zu treffen, als die erste Sünde begangen wurde. Konnte er jemals in der Lage sein, sein verlorenes Kind zu erlösen, um wieder zurück in die Gemeinschaft mit ihm zu bringen? Und er machte ein Programm. Er hat es nie geändert. Es ist durch den Weg des Blutes, verfolgt die Schrift. Es hat sich nie geändert oder gewandelt und es kann es auch nie, weil es Gottes Entscheidung ist, durch das Blut. Trotzdem versuchten wir es zu ändern. Wir haben es versucht durch Lernen, wir haben es versucht durch Klassifizieren, wir haben versucht, alles Mögliche zu tun, was es im Gesetz des Menschen gibt, zu versuchen, das zu ändern, wie Adam es mit Feigenblättern tat und so weiter. Aber es bleibt für immer, das Blut ist der einzige Ort der Gemeinschaft. Deswegen können wir heute Abend zusammenstehen. Nicht als eine Denomination, vielleicht sind viele von uns zusammen, aber wir können nicht hier stehen, um eine Denomination zu repräsentieren. Wir müssen hier in dieser Gemeinschaft stehen unter dem Blut von Jesus Christus. Wir können alle Brüder und Schwestern sein. Gott machte einen Weg für die Menschen und dann lehnen die Menschen es ab, auf dem Weg zu gehen. Dann hat Gott ein Recht zu fragen, warum habt ihr es nicht getan? Das ist das, was er damals tat und das ist es, was er jetzt tut. Das ist das, was er beim Gericht fragen wird. Sie haben gefragt, warum? Nun, das Lesen unserer Schriftstelle fing an direkt nach dem Tod von Ahab, einem schlechten König. Ein Grenzgläubiger, ein Mann, welcher wusste, was richtig war und trotzdem nicht den Mut hatte, herauszutreten und das zu tun, wovon er wusste, dass es richtig war. Ich denke gerade daran, wenn diese Welt heutzutage nicht mit Ahabs verdorben ist, dieses Christentum, in welchem wir leben, es ist verdorben mit Ahabs, mit Männern, die wirklich wissen, dass es richtig ist, ihr Leben Gott zu geben, um mit dem Geist gefüllt zu sein, um den Belehrungen dieser Bibel zu folgen, aber trotzdem ohne den Mut hinzustehen, um es zu tun. Das erinnert mich wieder an eine andere Situation wie die in Sodom. Die Bibel sagt, die Sünden von Sodom quälten die gerechte Seele von Lot täglich. Wie die Seele des Mannes gerecht war und er auf die Sünden des Landes hinausschaute und wusste, was verkehrt war, dass sie verkehrt handelten und trotzdem hatte er nicht den Mut für seine Überzeugung einzustehen. Kein Wunder, dass die ganze Welt ein Sodom und Gomorra geworden ist, wie die Lots heute quer über die Nationen und die Welt herum in den Gemeinden stehen und überzeugt sind, dass Jesus Christus derselbe ist gestern, heute und für immer und dass sie seine Kraft heute genauso wirklich ist wie jemals zuvor, aber ohne den Mut, hinter dem Pult zu stehen, um die Sünde zu brandmarken, wegen einer Sperre, die sie von der Gemeinschaft exkommunizieren würde, an welche sie sich angeschlossen haben. Es kommt wieder zurück zu dem Blut von Jesus Christus, dem einzigen Heilmittel. Warum? Warum? Ahasja war der Sohn von Ahab. Er war in der Art von Zuhause aufgewachsen, welches ein lauwarmes Zuhause war. Es war nicht einmal christlich. Seine Mutter war eine Heidin, sein Vater hatte wegen der Verbindung geheiratet. Eine Frau, die keine Gläubige war. Das schafft immer ein schlechtes Zuhause für jedes Kind, um darin aufzuwachsen, wenn Unglauben und Glauben versuchen, sich zu vermischen. Wenn der Vater ein richtig starker Mann in seinem Glauben gewesen wäre, hätte das Kind eine bessere Möglichkeit gehabt. Aber er hatte es nicht. Er wusste, dass Gott existierte. Er wusste, dass es da einen Jehova gibt. Aber dann waren da die Götter seiner Mutter und so weiter. Er war ganz durcheinander. Nach dem Tod seines Vaters war dieser Junge in der Verfassung, dass er ganz durcheinander war in dieser und in jener Richtung. Wenn das nicht das Bild von der heutigen Zeit ist, einer in der Familie ist in dieser Richtung und einer in der anderen. Einer geht diesen Weg und der andere geht jenen Weg. Kein Wunder, dass wir so viel Jugendkriminalität haben, hervorbringen und alles mögliche anderes zeugt unter dem Namen der Christenheit. Es ist so, weil da keine Einigkeit herrscht. Da ist kein wahrer Ruf heraus und für Gott zu stehen. Wir finden heraus, dass auf diesem Burschen das Erbe zum Thron seines Vaters fiel. Eines Tages, oben auf dem Balkon, irgendwo herumgehend, fiel er durch das Gitter. Er mag übermäßig berauscht gewesen sein und fiel durch das Gitter hindurch, vielleicht auf den Fußboden, traf ein Geländer oder so etwas und brach sich ein paar Rippen oder quetschte sich. Die Krankheit muss irgendwo eine Infektion verursacht haben oder die Quetschung und bewirkte, dass er Fieber bekam. Er war ganz schön krank. Natürlich hatten sie in jenen Tagen nicht die Heilmittel, die wir jetzt besitzen. Vielleicht kamen die Ärzte und taten das, was sie nur tun konnten für den Jungen. Aber sie hatten nicht die ausreichende Fähigkeit dazu. Sie wussten, dass die einzige Sache, die es für ihn gab, war, wenn er zu einer höheren Kraft gehen konnte, als das, was die Ärzte in ihrer medizinischen Fachsprache hervorbringen konnten. Er dachte, dass er dann gehen würde und schickte nach seiner Mutter. Was für eine Lektion sollte das für unsere Mütter sein? Ein Kind wird normalerweise auf seine Mutter hören. Er sandte zum Gott seiner Mutter, Baal-Zebub, hinüber nach Ekron, wo sich seine Statue befand, sein Monument. Er sagte, geht und fragt die Priester dort und lasst sie ihre Statue von Baal Zebub befragen, ob ich von dieser Krankheit, die ich habe, wieder gesund werde oder nicht. Aber wisst ihr, so ein Mann, um zu regieren, könnt ihr euch das vorstellen? Ein Volk, welches ein gottesfürchtiges Volk sein sollte, würde einen solchen Mann über sich nur regieren lassen, wenn sie in einem lauwarmen Zustand sind. Es war der Zustand, in den die Gemeinde hineingekommen war, dass sie so eine Person an die Macht stellte oder es erlaubten. Ich denke nicht, dass die Zeiten sich sehr geändert haben. Sie scheinen immer noch ganz stark in derselben Weise zu sein. Sie ließen diesen Mann regieren, der über das ganze Land das Sagen hatte, welche einer Statue befragte von einer heidnischen Idee über seinen Zustand. Und dann, wisst ihr, hinter all diesem, egal wie sehr es scheint, dass Gott sein Angesicht von den Menschen weggewendet hat, er tut das manchmal, um zu sehen, welche Art von Einstellung sie annehmen. Jeder Sohn, welcher zu Gott kommt, muss geprüft und gezüchtigt werden. Und dann ist da ein kleiner Fleck in einem Mann oder einer Frau, wenn sie durch den Geist Gottes geboren sind, was ewig ist. Ihr werdet manchmal an eine Stelle kommen, wo alles, was an euch menschlich ist, im Überlegen, der Teufel es von euch weg erklären kann. Aber wenn es alles wegbricht, dann, wenn das ewige Leben nicht dort ist, wirst du auch fallen, weil du dich selbst von Gott wegbringen kannst durch Überlegungen. Aber ein Mann, der beansprucht, ein Christ zu sein, hat kein Recht hinter dem Podium oder kein Recht in dem Amt irgendwo als ein Führer, bis er diese Stufen hochgestiegen ist zu einem Platz, wo er durch den Geist Gottes geboren ist und gefüllt mit dem Heiligen Geist in solch einer Weise, dass es niemand von ihm weg erklären kann. Als Gott Moses nach Ägypten hinunterschickte, um das Volk zu befreien, nahm er ihn zuerst tief in die Wüste hinein, nahm alle Theologie aus ihm heraus, die er hatte in 40 Jahren, und dann erschien er ihm. Er wusste in 5 Minuten mehr über Gott in der Gegenwart des brennenden Busches, als wie er in 40 Jahren von dem Lernen wusste, was er bekam. Das ist es, was die Gemeinde heute Abend benötigt, ein neues brennendes Buscherlebnis. Die Schrift sagt, dass in den letzten Tagen die zwei Geister so ähnlich sein werden, dass es die Auserwählten verführen würde, wenn es möglich wäre. Ein Mann sollte zuerst auf den heiligen Boden mit Gott kommen, wo die Theologen, alle Gelehrten der Göttlichkeit, alle Überlegungen, alle Atheisten, nichts mehr da ist, was das jemals von ihm weg erklären kann. Er war dort, als Gott kam, und er weiß, was stattgefunden hat. Ihr könnt es nicht aus dem heraus erklären. Er war dort, als es geschah. Das ist die Art von Männern, welche wir heute in der Regierung benötigen, in der Gemeinde und auch sonst überall in diesen Zeiten. Für die Führerschaft brauchen wir einen Mann, der mit dem Heiligen Geist gefüllt ist. Das ist es, was die Gemeinde heute benötigt. Nicht einen Theologen, sondern einen geisterfüllten, wiedergeborenen Mann, voll mit dem Heiligen Geist. Ich sage euch, wenn wir mehr davon hätten, würde die Gemeinde ein wenig anders aussehen, als wie sie in der gegenwärtigen Zeit aussieht. Die Dinge würden anders sein, wenn wir einfach nur mehr Männer hätten, die mit dem Geist Gottes gefüllt sind, nicht nach der Tradition der Ältesten gehen und so weiter. Nun, wir fanden heraus, dass dieser Bursche dorthin sandte, um diese Information von dem Gott von Ekron, Baal Zebub, zu bekommen. Aber die ganze Zeit wusste Gott, dass er das tut. Deshalb hatte er einen Propheten dort unten mit dem Namen Elia. Deswegen sprach er zu Elia und sagte, geh dort hoch zu einer bestimmten Straße und stehe dort auf dem Weg. Botschafter kommen vorbei. Ihr seht, ihr könnt nichts vor Gott verbergen, egal was ihr tut. Wie wenig wusste der Bursche, dass Gott zu Elia gesprochen hatte. Irgendwo dort unten in der Wildnis, irgendwo in einer kleinen Lehmhütte, und ihm sagen konnte, geh und stehe an der Ecke der Straße dort oben und sprich zu diesem Burschen und sage ihnen, zu ihm zurückzukehren und ihm zu sagen, so spricht der Herr, er wird nicht mehr von dem Bett aufstehen. Er sagte, frage ihn, warum hast du das getan? Was hat dich dazu bewegt? Ist es, weil da kein Gott in Israel ist? Ist es, weil er keinen Propheten hat? Ist das der Grund, dass du es tatest? Nun, ihr wisst, was geschah. Ihr kennt die Schrift. Ihr habt sie in eurem eigenen Palast. Die Priester sind dort. Ohne Zweifel habt ihr sie gelesen, seit ihr ein Kind wart. Warum habt ihr so eine dumme Sache gemacht? Ich frage mich heute Abend, wenn Christus auf den Schauplatz käme oder in der Nation heute, in dem die Nation zum Gericht gezogen wird, ob dieselbe Frage gestellt würde. Warum ist es so? Warum ist es so, dass wir diese Dinge tun? Warum streiten wir in der Regierung, ob wir die Bibel in der Öffentlichkeit lesen sollten? Und warum, wenn wir all diesen Unsinn lesen, haben nicht unsere Vorfahren diese Verfassung eingesetzt? Ist diese Nation nicht auf den Prinzipien der Bibel gegründet worden? Sind wir nicht hier für die Freiheit der Religion, in Gott zu handeln, in der Weise, wie wir es fühlen, in der Weise zu handeln, von der wir überzeugt sind, dass es die Wahrheit ist? Aber seht ihr, wir haben etwas getan, wie sie es damals taten. Wir lassen einfach alles, Politik, uns verschlingen, anstatt unseren Glauben in unseren Gott zu respektieren und Männer, die für die Wahrheit eingestanden sind. Wir lassen das von unseren Politikern über den Haufen rennen und wählen so ein Zeug hinein, welches die Nation verdirbt. Während wir zu einem Gericht kommen, Gott wird eines Tages auf dem Schauplatz erscheinen mit einem mächtigen Propheten, der in dieser Generation spricht, zu den Menschen spricht. Und sie werden erkennen, dass es Gott ist, welcher spricht. Aber sie werden nicht Buße tun. Es wird genauso sein, wie es damals war. Er sagte, gibt es keinen Gott in Israel? Ist es, weil es da keinen Gott gibt, dasselbe wie Jeremia sagte, gibt es da keinen Balsam in Gilead? Gibt es dort keinen Arzt? Sie konnten es da nicht beantworten. Natürlich war es vorhanden. Nun, er sagte, warum habt ihr es dann getan? Warum ist die Tochter meines Volkes nicht geheilt? Nun, wir fragen uns das heute Abend. Warum? Gibt es da keine Bibel? Gibt es da keinen Gott? Gibt es da nichts anderes? Wenn Gott die Menschen zum Gericht bringen wird, muss er etwas haben, wodurch er sie richtet. Da muss ein Maßstab vorhanden sein. Wenn er sie durch die katholische Gemeinde richten wird, wenn sie sie dann durch die römische Gemeinde richten, ist die griechische Gemeinde verloren und die anderen katholischen Gemeinden sind verloren. Wenn er sie durch die griechische richtet, ist die römische verloren. Wenn er sie durch die lutherische richtet, ist die methodistische verloren. Wenn er sie durch die methodistische richtet, ist die lutherische verloren. Er kann es nicht durch eine Gemeinde richten. Da gibt es zu viele verschiedene Organisationen. Sondern Gott wird die Welt durch Jesus Christus richten. Jesus Christus ist das Wort und das Wort ist Gott. Er wird sie durch diese Bibel richten, weil dieses das Wort ist. Das ist Gottes Maßstab. Wir müssen es anhand dessen beurteilen, was die Bibel sagt. Wir fragen uns, warum wir so viel Verwirrung haben, so viel Organisationen, so viel Unterschiede, trennen die Bruderschaft und alles Mögliche. Ist es deshalb, weil da kein Balsam in Gilead ist? Ist es deshalb, weil es da keinen Arzt gibt? Ich frage mich, ob Gott uns diese Frage stellen würde. Nun, es war nicht so, dass sie keinen Arzt hatte. Gott war der Arzt. Es war nicht so, dass es dort in Israel keinen Arzt gab. Dort war ein Gott. Sie hatten einen Propheten, den sie befragen konnten, um herauszufinden, was diese Dinge bedeuteten. Es war der eigene, sture Wille des Königs. Das ist es, was heutzutage in der Nation los ist. Es ist der eigene, sture Wille der Menschen. Nicht, weil wir nicht mehr denselben Gott haben, der das Rote Meer mit seinem Volk durchquerte, der sie 40 Jahre lang in der Wüste ernährte. Es ist nicht deswegen, weil wir nicht denselben Gott haben, den wir im Anfang hatten. Es ist die eigene, sture Weise der Menschen. Sie wollen sich nicht beugen. Sie wollen nichts davon wissen, ein Leben der Heiligkeit und Reinheit nach der biblischen Weise zu leben. Sie wollen eher zu einer Gemeinde gehören und ihren Namen in ein Buch schreiben und wie die übrige Welt leben, anstatt sich den Verheißungen und Geboten des allmächtigen Gottes zu beugen. Das ist es, was heutzutage los ist. Das ist der Grund, dass die Dinge so laufen, wie sie sind. Die Menschen entfernen sich vom Wort. Ihr werdet niemals in der Lage sein, in Ordnung zu kommen, bis wir wieder auf den richtigen Weg zurückkommen. Sie haben dieses Gebäude gebaut und haben hier irgendwo den Grundstein gelegt. Sonst würdet ihr das Gebäude nie gebaut bekommen. Ihr müsst es auf ein Fundament bauen. Das Fundament ist die Bibel, die Lehre von den Aposteln und Propheten und so weiter von der Bibel. Es war die eigene sture Weise des Königs. Er wollte nicht nach dort unten hinsenden. Es war nicht sehr beliebt. Gottes wahrer, richtiger Weg des Lebens war nie beliebt. Er wird niemals beliebt sein, weil das Predigen des Evangeliums eine Torheit ist für diejenigen, welche verloren gehen. Paulus sagte, ich schäme mich nicht des Evangeliums von Jesus Christus, denn es ist die Kraft Gottes zur Errettung für diejenigen, welche glauben. Nun, wir haben hier festgestellt, dass der König stur war, gerade so wie heute, wenn ein Patient auf dem Bett liegt. Was wäre, wenn ein Patient zum Arzt geht und auf der Treppe liegt und er irgendeine Art von Fieber hätte, welches ihn töten würde? Der Arzt käme zur Tür und würde sagen, mein Herr, ich habe die Medizin hier drinnen. Er antwortet, ach, ich weiß einfach nicht. Kommen Sie herein, ich werde Ihnen die Spritze geben, das Serum. Ich will Ihre Medizin nicht. Und jetzt sagt er, mein Herr, ich kann Ihnen helfen, wenn Sie nur hereinkommen. Nun, ich will nicht hereinkommen. Und der Mann liegt dort auf der Treppe des Arztes und stirbt. Er stirbt beim Arzt auf der Treppe, weil er das Serum nicht annehmen will gegen das Typhusfieber oder was immer es ist, was er hatte. Er wollte das Serum dafür nicht nehmen. Und der Mann stirbt direkt bei den Treppenstufen zur Tür des Arztes. Ihr könnt den Arzt nicht beschuldigen, wenn er die Medizin hat, welche die Krankheit behandeln wird und der Arzt willig ist, sie zu geben und sie vorhanden ist. Der Mann sitzt dort und kommt so dicht bis zu der Treppe des Arztes, setzt sich dorthin und stirbt. Ihr könnt nicht den Arzt beschuldigen, ihr könnt nicht die Medizin beurteilen. Es ist der Mann, den ihr beschuldigen würdet, welcher auf der Treppe stirbt mit einer Krankheit, für die es Medizin gibt, um behandelt zu werden. Nun, das ist nur ein Beispiel. Wisst ihr, Gott hat die Medizin in seinem Königreich, welche jeden Sündenkrankheit, die es auf der Welt gibt, behandelt. Und die Menschen sitzen direkt bei der Treppe der Gemeinde. Nicht nur das, sondern sie sitzen direkt auf der Kirchenbank, sterben und sind verloren, gehen zur Hölle, weil sie es ablehnen, die Medizin des Arztes zu nehmen. Amen, das ist wahr. Sie lehnen es absolut ab, die Medizin des Arztes zu nehmen. Darum sterben sie an Fieber. Die Menschen sitzen in der Gemeinde und hören die Botschaft Gottes und glauben ihnen und wollen es nicht annehmen. Sie sagen nicht, nun, ich glaube nicht, dass es richtig ist. Einige von ihnen kommen und sagen, dass sie damit übereinstimmen und sagen, ich glaube, dass es richtig ist. Aber sie wollen es nicht tun. Seht, sie werden auf den Stühlen der Gemeinde sterben, weil sie das Heilmittel nicht annehmen wollen. Sie wollen es nicht. Seht, was es bewirkt, es nimmt ein kleines bisschen die Beliebtheit aus den Leuten heraus. Es macht sie ein bisschen fertig. Sie fürchten sich vor der neuen Geburt. Wisst ihr, jede Geburt ist eine Schweinerei. Ich kümmere mich nicht darum, wo es ist, ob es in einem Schweinestall ist oder in einem rosa dekorierten Krankenhaus. Es ist eine Schweinerei und so ist auch die neue Geburt. Es wird bewirken, dass ihr Dinge tut, von denen ihr denkt, dass ihr sie nie tun würdet. Es wird euch zurechtbringen. Aber bevor ihr jemals richtig werden könnt, müsst ihr durch diese Schweinerei hindurchkommen. Das ist wahr. Amen. Bevor ein Same jemals geboren werden kann, muss er sterben und verrotten. Das ist das, was heutzutage mit den Menschen los ist. Sie wollen nicht sterben und der Welt gegenüber verrotten, sodass sie durch den Heiligen Geist wiedergeboren werden können. Sie haben Angst vor der neuen Geburt. Sie fürchten sich dafür, dass es bewirkt, dass sie Dinge tun, welche sie nicht tun möchten. Es nimmt die Beliebtheit aus ihnen heraus. Es nimmt die Steifheit aus ihnen heraus. Oh, ich sage euch, ich bin froh, dass es dieses Serum heute Abend gibt, welches das aus euch herausnehmen wird. Bruder, das wird die Welt herausnehmen. Es wird Menschen hervorbringen, eine Bruderschaft, ein sich zusammenschließen, trotz denominationellen Unterschieden. Es wird bewirken, dass einer mit einem Arbeitsanzug an, die Arme um einen mit einem teuren Markenanzug an, herumlegt und schreit, Bruder, ich bin froh, dich zu sehen. Amen, ganz gewiss. Aber sie fürchten sich vor diesem Serum. Oh mein, es ist gefährlich, die Medizin des Arztes abzulehnen. Wisst ihr, wenn ihr zu ihm geht, wenn du die Medizin ablehnst, das bedeutet Gefahr. Ihr mögt sterben. Davon sterbt ihr nur körperlich, wenn man die Medizin des Arztes nicht nimmt. Aber wie viel mehr gefährlicher ist es, das Serum Gottes gegen die Sünde abzulehnen? Vor nicht langer Zeit hatte ich eine kleine Krankheit und jemand sagte zu mir, nun Billy, du hast deine Religion während deiner Krankheit festgehalten. Er sagte, weißt du, du glaubst doch an göttliche Heilung. Hast du deine Religion festgehalten? Ich sagte, nein, sie hat mich festgehalten. Nicht ein Gedanke, dass ich es festhalte, es hält mich fest. Als das Blut von Jesus Christus auf Golgatha vergossen wurde, traf Gott eine Vorbereitung. Als der Mensch zum ersten Mal sündigte, ließ er eine große Kluft hinter sich, die er überquerte und keinen Weg mehr für sich zurückließ. Gott, reich an Gnade, nahm einen Ersatz an und das war das Blut von einem Lamm oder einem Stier und der Ersatz währte jahrelang. Moses stand unter der Inspiration Gottes, als Sünde nicht einmal getrennt war. Es war einfach nur durch das Blut von Stieren und Ziegen bedeckt. Und er hatte die Herrlichkeit Gottes auf sich, sodass er Fliegen in Existenz sprechen konnte. Er konnte Frösche in Existenz sprechen, denn ein Wort ist ein Gedanke ausgedrückt. Gott brachte seine Gedanken zu Moses und Moses sprach sie in Worten aus. Und als das Wort sprach, wurde die ganze Welt durch das Wort Gottes gebildet. Zu der Zeit, als ich in die Schule ging, bekam ich einmal etwas schwarze Tinte auf mein Hemd. Mutter zog mir das Hemd aus und sagte, gib es mir schnell, Liebling. Und sie tat etwas Kerosin darauf. Alles, was es bewirkte, war, dass es das verteilte und es machte einen gewaltigen großen Kreis, als sie das Kerosin auf die Tinte brachte. Das war alles, was sie damit zu tun wusste. Das war das Beste, was sie hatte. Heute ist es anders. Wir haben ein Zeug hergestellt, welches Bleiche genannt wird. Es ist eine Chemikalie, welche immer dann, wenn die Tinte in dieses Chlorox oder diese Bleiche hineintropft, was immer es ist, wenn es damit zusammentrifft, könnt ihr das Schwarze überhaupt nicht mehr finden. Was passiert damit? Gib einen Tropfen schwarze Tinte in einen Bottich von Bleiche, dann hast du nichts mehr. Du kannst keinen Dunst mehr davon finden. Wenn ich ein Chemiker wäre, nun diese Worte mögen nicht genau die Wahrheit für die Wissenschaft sein, aber ich würde sagen, was ist es? Es ist H2O, Wasser zum einen. Dann ist da eine Chemikalie drin und macht es schwarz. Da gibt es nur eine Originalfarbe und das ist weiß. Alle anderen Farben sind Verdrehungen davon. Wenn ihr es dann aufsplittern würdet, würdet ihr vielleicht sagen, gut, es verwandelt sich in eine Säure oder als es die Bleiche berührte, es verwandelte sie sich in eine Säure. In Ordnung. Aber wo ist die Säure dann hingegangen? Die Säure ging zurück. Nun, es ist die Färbung, über die wir darin sprechen. Die Färbung. Wir sagen, es ging zu den Molekülen zurück. Gut, Molekül 4 mal 6 plus 9 ergibt Molekül H. Wenn es herauskommen würde als 4 plus 6 plus 8, was würde dann herauskommen? Rosa anstatt schwarz. Dann ging es von dort zurück zu den Atomen. Denn von Atomen plus 1 plus B2 plus 3 ergibt 4, welches sich mit Molekül H verbindet. Was bedeutet das? Dann würdet ihr wieder schwarz bekommen. Dann, wenn ihr noch weitergeht, könntet ihr zu den Elektronen gehen. Wo kommt ihr hin, wenn ihr von dort weitergeht? Ihr werdet zurückgehen müssen. Weil es eine Schöpfung ist, musste es von einem Schöpfer kommen. Ihr müsst es tun. Deshalb ging es den ganzen Weg zu seinem Schöpfer zurück. Die Färbung, welche in der Tinte war, kann nie wieder zurückkommen. Nun, Gott hat gesehen, dass das Blut von Stieren und Ziegen keine Sünde hinwegnehmen konnte. Er hat es niemals hergestellt, sondern er schuf eine Chemikalie in dem Blut von Jesus Christus. Amen. Die Sünde, welche einmal in der richtigen Weise erkannt wurde, ihr tut nicht einmal eine Brücke über die Kluft schlagen, sondern ihr nehmt die Kluft vollkommen hinweg. Gott weiß nicht einmal, dass ihr jemals gesündigt habt. Das ist wahr. Er sagte, dass er sie in das Meer der Vergessenheit getan hat, um sich ihrer überhaupt nie mehr euch gegenüber zu erinnern. Dann stehen Männer und Frauen in der Gegenwart Gottes als Söhne und Töchter Gottes mit derselben Natur ihres Gottes in ihren Herzen. Wo ist die Gemeinde heute, Freund? Was ist mit der Gemeinde geschehen, wenn wir sehen können, dass das Blut von Jesus Christus so die Sünden vergeben hat, dass Gott sich nicht einmal erinnert, dass wir gesündigt haben? Dann, was immer ihr in meinem Namen bittet, das werde ich tun. Was ist los? Es ist, weil jemand diese Schriften für die Menschen falsch ausgelegt hat. Das ist die einzige Sache, die ich herausfinden kann, welche stattgefunden hat. Das Heilmittel Gottes ist immer noch dasselbe. Nun, es ist gefährlich, das Serum des Arztes abzulehnen. Wie viel mehr, wenn man das von Gott ablehnt? Nun, wie findet der Mensch überhaupt jemals Medizin, um ein menschliches Wesen zu behandeln? Wisst ihr, was die Chemiker tun oder die Wissenschaftler? Sie nehmen sich eine Krankheit vor und finden heraus, welche Art von Keim darin ist. Und dann erfinden sie irgendeine Art von Gift und Gegenmittel und so weiter. Es ist genug Gift, um euch zu töten und genug Gegenmittel, um euch davor zu bewahren. Und sie injizieren es zuerst in ein Meerschweinchen. Sie geben dem Meerschweinchen die Krankheit, die ihr habt, und dann geben sie die Medizin in das Meerschweinchen, und wenn das Meerschweinchen es überlebt, dann geben sie es euch. Das ist eine unwahrscheinliche Sache, wisst ihr? Sie geben es einem Meerschweinchen und sehen dann, ob es das verträgt. Und wenn das Meerschweinchen nicht stirbt, dann geben sie es euch. Nicht alle Menschen sind so wie Meerschweinchen beschaffen, wisst ihr? Deshalb tötet es einige und anderen hilft es. Aber das ist eine gewaltige Sache mit dem Serum, welches Jesus gibt. Es hilft jedem. Es ist kein Heilmittel, sondern die Heilung. Ihr habt gehört, dass die Menschen heute sagen, die Todesursache 1 ist die Herzkrankheit. Ich stimme nicht mit ihnen überein, nicht um mich nur zu unterscheiden. Ich stimme damit nicht überein, weil ich weiß, dass es falsch ist. Die Todesursache Nummer 1 ist die Sündenkrankheit, nicht die ganzen Herzkrankheiten. Es ist die Sündenkrankheit. Wisst ihr, manche Menschen sagen, gut, Bruder Branham, ich glaube, dass du ein wenig überzogen hast. Jetzt lass mich dich etwas fragen. Ein Mensch muss sündigen. Ich muss einfach jeden Tag ein bisschen sündigen. Das ist nur so, weil du niemals das Serum bekommen hast. Das ist alles. Jawohl. Du hast nie das Heilmittel Gottes versucht. Das ist wahr. Und wenn du das tun würdest, dann würdest du jenes nicht mehr tun. Du sagst, ich muss einfach rauchen. Etwas verursacht, dass ich rauchen muss. Versuche einmal das Heilmittel Gottes und finde heraus, ob es wirkt oder nicht. Du sagst, ich kann es einfach nicht lassen. Nun nimm einfach einmal den Giftstoff Gottes und sieh, ob es das für dich bewirkt. Eine Frau sprach neulich mit mir. Ich kam gerade zu dem Punkt mit ihr über das Tragen von diesen kleinen, skandalösen Kleidungsstücken. Sie sagte, nun, Bruder Branham, lass mich dir dieses sagen. Du hast kein Recht dazu, das zu sagen. Wir haben ein Recht dazu bekommen, kurze Hosen zu tragen, wenn wir das möchten. Ich sagte, ich denke, das ist wahr. Aber wenn du eine Christin wärest, würdest du sie nicht tragen wollen. Sie sagte, gut, jetzt warte mal ab, Bruder Branham. Du weißt, dass sie keine andere Art von Kleider herstellen, wie nur diese sexy Kleidungsstücke und so weiter. Ich sagte, sie haben immer noch feste Stoffe und stellen Nähmaschinen her. Da gibt es keine Entschuldigung. Das ist wahr. Es ist nur deshalb, weil sie das Serum von der Füllung mit dem Heiligen Geist nicht wollen. Altertümlich, von Gott gerettet, Lagerversammlung, Heiligkeit, Amen, das ist wahr. Früher war es verkehrt, solche Dinge zu tun. Es ist immer noch verkehrt. Aber was ist los? Da ist etwas passiert. Früher war es so, dass Menschen, die so handelten, sogar aus der Gesellschaft ausgestoßen wurden. Jetzt könnten sie nicht in die Gesellschaft aufgenommen werden, bis sie solche Dinge tun. Deshalb seht ihr, hängt es davon ab, wo euer Herz ist. Dort sind auch eure Schätze. Oder wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Ihr müsst daran denken, wenn ihr den Herrn von ganzem Herzen liebt, werdet ihr rein und sauber leben. Meine Frau und ich gingen vor einiger Zeit hier zum Supermarkt und wir sahen eine merkwürdige Sache. Eine Frau mit einem Kleid an. Es ist eine seltene Sache in unserem Land. Meda sagte zu mir, Bill, ich kenne sie. Einige von diesen Frauen singen hier unten in der Gemeinde im Chor. Sie fragte, warum sind sie so? Ich sagte, nun siehst du, Liebling, wir stammen von einem anderen Land. Sie sagte, wie bitte? Ich sagte, wir stammen von einem anderen Land, einer anderen Nation. Sie sagte, sind wir keine Amerikaner? Ich sagte, wir leben hier, aber dieses ist nicht unsere Heimat. Wir sind Pilger. Wir suchen eine Stadt, deren Erbauer und Baumeister Gott ist. Ich kam nach Finnland und ich habe die Weise gesehen, wie sie sich in Finnland benahmen. Ich kam nach Deutschland und habe die Weise gesehen, wie sie den deutschen Geist hatten. Ich kam in die Schweiz und sie hatten den schweizerischen Geist. Ich komme nach Amerika und sie haben einen amerikanischen Geist. Sie sagte, gut, was ist dann mit uns? Ich sagte, wir sind von oben geboren, himmlisch, wo Reinheit, Heiligkeit, Gerechtigkeit und Ehrlichkeit sind. Jawohl, ich sagte, deswegen schauen diejenigen, die das bezeugen, nicht auf die Dinge der Welt, sondern wir sagen ganz klar durch unser Leben und die Weise, wie wir leben, dass wir einen Gott haben. Wir haben ein Königreich, wir haben einen Ort, zu dem wir gehen. Dieses ist nicht unsere Heimat. Amen. Oh, ich liebe das. Ich beginne gerade jetzt schön religiös zu fühlen. Ja, mein Herr, ich glaube an diese altertümliche Heiliggeist-Errettung. Oh, Bruder, Schwester, es bewirkt etwas für euch. Derselbe Gott, der einmal lebte, lebt heute immer noch. Seine Lehre der Heiligkeit lebt einfach heute Abend genauso wie immer. Ja, mein Herr. beachtet, die Menschen haben sich von der Lehre darüber entfernt. Das ist alles. Ja, mein Herr, unsere Nummer 1, Herzkrankheit, ist nicht die Hauptsache, welche die Menschen heute tötet. Es ist Nummer 1, Sündenkrankheit. Sünde ist Unglaube. Unglaube worin? An die Bibel, das ist wahr. Ja, das ist Nummer 1, Sündenkrankheit, welche heute die Menschen tötet. Beides geistlich und körperlich. Das wird sie natürlich auch körperlich töten, weil sie bereits beweisen können, dass ein Mann, welcher einen Groll hat, und Frauen, welche streiten und schmollen und kämpfen und argumentieren, dass sie sterben. Es wird Krebs verursachen, Geschwülste und alles Mögliche wird sich einstellen, Geschwüre. Seht, ihr wurdet geschaffen, um glücklich und frei zu sein. Ihr wurdet geschaffen, um wie Kinder vor eurem Vater zu leben und zu wissen, dass er jeden Tag macht und dass alles für jeden Tag richtig herauskommt. Ja, mein Herr. Die Menschen fürchten sich einfach vor dieser neuen Geburt. Das ist alles. Sie haben Angst, hereinzukommen, weil es sie zurechtbringen wird. Es wird bewirken, dass sie aufhören, Bingo zu spielen und aufhören, diese Spielmaschine zu spielen. Es wird bewirken, dass ihr nicht mehr mittwochsabends zu Hause bleibt von der Gebetsversammlung, um Wir lieben Susi anzuschauen und all die anderen verrückten Dinge, welche Hollywood gemacht hat und diese schmutzigen Witze, welche dort produziert werden. Es wird bewirken, dass ihr euer Haar lang wachsen lasst. Es wird bewirken, dass ihr euch wie eine Dame benehmt. Es wird bewirken, dass ein Mann aufhört, Zigaretten zu rauchen und dann in der Gemeinde auch noch ein Diakon zu sein. Es wird bewirken, dass die Menschen aufhören zu lügen und zu stehlen. Es wird etwas für euch bewirken. Es wird euch reinigen und euch eine Errettung geben, sodass es nichts auf der Welt gibt, was es von euch weg erklären kann, weil ihr wisst, dass ihr dort wart, als es geschah. Ja, mein Herr, als der Mensch die Medizin erfunden hat, die Sache, die sie tun, ist, dass sie nach diesem Heilmittel forschen. Dann finden sie diese Krankheit und injizieren es einem Meerschweinchen und sehen, ob dieses Meerschweinchen es überlebt. Nun, als Gott dieses Serum herunterbringen wollte, von dem ich heute Abend spreche, diesen Balsam von Gilead, nahm er kein Meerschweinchen, er kam selbst. Amen. Die einzige Weise, wie er es tun konnte, war in der Form seines Sohnes zu kommen. Er wurde Fleisch und wohnte unter uns, um den Stachel des Todes aufnehmen zu können. Er kam, um zu sterben. Die einzige Weise, wie er sterben konnte, er konnte nicht als ein Geist sterben, nur als ein Mensch. Deshalb wurde er in einen Leib geformt, genannt Jesus Christus, der Sohn Gottes. Gott wohnte in diesem Leib und machte sich selbst zu Emmanuel auf Erden, um die Sünde der Menschen hinwegzunehmen. Das war die Chemie, die in dem Blut war. Jemand sagte, dass er ein Jude wäre. Er war kein Jude. Einige sagen, dass er ein Heide war. Er war auch kein Heide. Er war nichts anderes als Gott selbst. Die Bibel sagt das, dass wir gerettet sind durch das Blut Gottes. Das Blut kommt von dem männlichen Geschlecht, wir wissen das. Das Hämoglobin kommt von dem männlichen. Das weibliche ist nur das Ei, das ist wahr. Wie ich schon gesagt habe, wie beim Frühling. Diese kleinen Muttervögel bauen hier draußen ihre Nester und legen Eier. Einige von ihnen werden ein Nest voller Eier legen, die sie niemals ausbrüten. Warum? Sie könnten ein Nest voll Eier legen und sie könnten darauf sitzen und so sehr treu sein. Sie kann jeden Tag diese Eier umdrehen und sich von der Speise enthalten, bis sie so abgemagert ist, dass sie kaum noch vom Nest wegfliegen kann. Egal, wie sehr sie sie bemuttert und wie sehr sie sie liebkost und wie treu sie zu ihnen ist, sie werden nie ausgebrütet. Warum? Sie waren nicht mit dem Partner zusammen gewesen. Sie sind nicht befruchtet. Deswegen werden sie einfach dort liegen und verrotten. Das ist es, was mit einer Menge von unseren Konferenzen los ist. Das ist es, was mit unseren Feldversammlungen los ist. Mit vielen von ihnen heutzutage, was haben wir bekommen? Einen Haufen von verhätschelten und verweichlichten Predigern. Das ist eine Schande. Er kommt dort herein, nur weil er ein wenig Ansehen bekommen hat oder ein wenig Bildung und setzen ihn über etwas ein. Wir haben ein Nest voll mit verrotteten Eiern. Was wir benötigen, ist eine gute alte Nestreinigungszeit. Den ganzen Weg von dort herunter es hinauszuschmeißen, bis wir Männer und Frauen bekommen, welche mit dem Heiligen Geist gefüllt sind, die mit dem Gatten Jesus Christus zusammen gewesen sind und gefüllt sind mit dem Geist, mit dem er getauft war. Das ist wahr. Dann haben wir Leben im Lager. Ja, mein Herr, aber sie fürchten sich vor dem Gift. Jesus Christus, der Sohn Gottes, als er geboren wurde, sagten einige von ihnen, nun gut, er war das Ei von Maria. Er war das nicht. Wenn Maria dieses Ei durch die Röhre zum Mutterleib bekommen musste, hätte dort eine Gefühlsregung stattgefunden. Seht ihr deshalb, in was ihr Gott hineinbringen würdet? Er war nie ein Teil davon. Gott, der Schöpfer, überschattete die Jungfrau Maria und schuf die Zellen in ihren Mutterleib und brachte einen Mann hervor, welcher Immanuel war. Gott selbst Fleisch gemacht unter uns ohne Zuhilfenahme von irgendjemand. Er ist der Schöpfer, welcher den ersten Menschen schuf. Amen. Oh mein, dort ist er, dort steht er. Ja, mein Herr, er tat das, damit er das Serum nehmen konnte. Jeder wirklich gute Wissenschaftler und gute Arzt, der eine Krankheit findet, einige von ihnen werden hinüber zu einem Gefängnis gehen und ein paar Männer nehmen, um es an ihnen zu testen, an denjenigen, welche lebenslänglich im Gefängnis sind. Wenn er das Serum überlebt, nun dann tötet das Gift ihn nicht und er kann dann frei sein, wenn er bereit ist, das Serum zu nehmen. Gefangene warten darauf. Oh, das ist ein Arzt, der sich vor seiner eigenen Medizin fürchtet. Aber wisst ihr, Gott fürchtet sich nicht vor seiner eigenen Medizin. Leere Stelle auf dem Tonband der Übersetzer. Ein Mann stand am Ufer des Jordan. Als das Serum dort hinunterkam, sah er es wie eine Taube, welche vom Himmel herabkam, und er wurde geimpft. Eine Stimme sagte, dies ist mein geliebter Sohn, in welchem ich Wohlgefallen habe zu wohnen. Amen. Gott im Menschen. Das ist das Serum. Gott im Menschen. Die Welt beobachtete ihn, jede Versuchung, er bestand sie. Als sie in sein Gesicht spuckten, den Bart herausrauften und ihn anspuckten, das bestand die Versuchung. In den Stunden der Trübsal bestand das die Versuchung. Es hielt, das Serum, welches er am Jordan empfing, das hielt. Und es hielt in der Zeit der Beliebtheit. Was ist heutzutage mit einer Menge von Gemeinden los? Das ist das, was unsere Pfingstler verletzt. Sie sollten dort zurück sein, wo unsere Großväter waren, mit einer Blechpfanne oder einem Tamburin irgendwo unten an der Ecke und ein Tamburin schlagen. Das ist besser als diese großen Leichenhäuser, die wir heutzutage bauen. Wir versuchten, uns anderen Leuten in der Mode anzupassen. Was wir benötigen, ist ein gutes, altertümliches Ausgießen von dem Heiligen Geist, welches euch reinigen wird, euch Pastoren von der Pfingstgemeinde eingeschlossen. Das ist wahr. Nun, die Sache davon war, dass als der Heilige Geist am Tage seiner Taufe auf Jesus herunterkam, er geimpft wurde. Wir haben ihn in der Stunde der Trübsal beobachtet, als der Teufel versuchte, ihm alle Königreiche der Welt zu geben. Was tat er da? Er blieb geradewegs beim Wort. Amen. Was ich mich heute frage, ist, ob viele Brüder draußen auf dem Missionsfeld seit dieser Erweckung des letzten Tages. Warum ist es so, dass wenn ihr ein paar Mark bekommt oder ein paar neue Kleider, dass ihr zu groß seid, um auch irgendwo anders hinzugehen? Oh, etwas anderes und ihr müsst etwas Größeres haben als der andere. Es ist eine regelrechte Hetzjagd geworden. Es ist eine Schande. Gott möchte Männer, die sich selbst demütigen und an einem Ort hinuntergehen zu jemand, zu dem er sprechen kann. Aber es ist eine solche Hetzjagd geworden. Jeder versucht, etwas Größeres zu bekommen, wie der andere Bursche. Seht, sie können nicht dem Ansehen widerstehen von der Versuchung des Satans. Unser Herr bestand die Versuchung, das Serum hielt. Als die Zeit kam, wo dort ein Wortschreit über die Schrift war, blieb er genau beim Wort. Satan sagte, es steht geschrieben. Er sagte, es steht abermals geschrieben. Oh, preis dem Herrn, Gott im Menschen. Seht, was hatte er? Er hatte etwas bei sich, um jedes Wort zu bestätigen, das er sagte. Er sagte, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaubt mir nicht. Aber wenn ihr mir nicht glauben könnt, glaubt den Werken, welche er durch mich tut. Oh my, da haben wir es. Was wir heutzutage benötigen, sind Männer und Frauen, die so sind, dass sie den Mund der Welt stopfen können durch die Zeichen des Heiligen Geistes. So eine Feldversammlung benötigen wir. Wir brauchen ein auf den Kopf stellen, ein Herausschütteln von einer Menge von der Welt und Dinge aus der Gemeinde heraus, die in den letzten Tagen hereingekommen sind. Geld ist durch das ganze Land verstreut und große Dinge, welche die Gedanken der Menschen auf große Dinge gerichtet hat, anstatt auf Gott. Sie machen Kompromisse mit der Schrift. Jeder Bruder, der auf dem Weg angefangen hat, Kompromisse gemacht von dem, was er glaubt, weil er in irgendeiner Organisation beliebt geworden ist. Dieses Blut fließt nicht an einem echten, vom Heiligen Geist geborenen Menschen. Alle Teufel der Hölle können ihn nicht vom Wort abbringen. Er wird darauf stehen, egal was kommt. Amen. Paulus sagte, da gibt es nichts Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, was kommen kann oder irgendetwas, das uns von der Liebe Gottes trennen kann. Diese wahre, echte Geburt durch den Heiligen Geist kommt in einem Menschen und er ist ein Sohn Gottes. Da ist keine Kluft zwischen ihm und Gott. Er ist ein Sohn in seiner Gegenwart. Amen. Ich liebe das. Ich weiß, dass es wahr ist. In Ordnung. Wir finden heraus, dass das Serum in der Stunde der Versuchung für weltliche Dinge hielt. In einer Zeit, in der man heiliger Roller genannt wird oder sich lustig über einen gemacht wird. Sie banden ein Tuch um sein Gesicht, seine Augen schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf und sagten, wenn du ein Prophet bist, sage uns, wer dich geschlagen hat. Diese römischen Soldaten sahen ihn, die Gedanken der Menschen unterscheiden. Wenn er heute Abend hier stehen würde, würde er herumschauen und der Frau sagen, was mit ihr verkehrt ist und was dieses und jenes wäre. Das ist die Weise, wie er es tat. Das ist die Weise, wie er es immer noch tut, weil er sich nicht verändert. Amen. Seid ihr froh? Das ist ein lebendiger Gott, dass ein Mann von einem Dach fallen konnte und das Leben aus ihm herausging und der Mann stand dort mit Gott in ihm und konnte sich selbst über den Mann legen und er lebte wiederum. Derselbe Gott lebt heute Abend. Amen. Er ist der unveränderliche Gott. Die Gemeinde benötigt ein Serum, das ist wahr. Wie David Duplessis einmal sagte, dass Gott keine Enkelkinder hat, das ist wahr. Was wird aus unseren Pfingstbrüdern? Ihre Kinder kommen in die Gemeinde und sagen einfach, nun, wir sind Pfingster, weil Papa einer war. Wenn Papa ein Pfingster war und die Taufe mit dem Heiligen Geist bekommen hat, werdet ihr es in derselben Weise bekommen müssen, wie Papa es bekam. Er hat keine Enkelkinder. Er hat einfach nur Söhne und Töchter, keine Enkelsöhne und Enkeltöchter. Das ist wahr. Deshalb müsst ihr dasselbe tun, wie sie es am Tag von Pfingsten taten. Ihr müsst dasselbe Erlebnis haben. Ihr müsst dieselbe Sache haben, die sie hatten. Gott ändert niemals sein Programm. Er ändert nie seine Wege. Er tut einfach immer dieselbe Sache. Die Weise, wie er sein Programm niederlegt, so muss es jedes Mal dazu passen. Es muss dieselbe Sache sein. Und wenn ihr dieselbe Sache tut, werden dieselben Ergebnisse kommen. Amen. Das ist wahr. Nun, wir fanden heraus, dass es in der Zeit der Versuchung hielt. Es hielt, als alles verkehrt lief. Es hielt, als alle seine Freunde ihn aufgaben. Es hielt immer noch, das Serum hielt. Da dachte der Teufel, jetzt hab ich ihn. Er ging nach Golgatha und das Blut floss aus seinem Körper, sein Gewand um ihn herum gewickelt, ein großer Fleck von Blut. Der Teufel muss gesagt haben, jetzt hab ich ihn, das kann nicht Gott sein. Nein, nein, das kann er nicht sein. Wenn er die Soldaten in sein Gesicht spucken lässt, wenn er sie händevoll von seinem Bart aus seinem Gesicht raufen lässt, wenn er sie ihn herausfordern lässt, dass er eine Vision sehen soll und er tat es nicht. Jetzt geht er hier den Hügel hinauf, trägt das Kreuz, ich werde ihn in ein paar Minuten haben. Diese Biene des Todes kam herab und schwirrte umher, um ihn zu stechen. Wisst ihr, wie jede Biene hat sie einen Stachel. Aber wisst ihr, Gott hatte zu der Zeit einen Körper zubereitet. Es war das Fleisch Gottes. Als der Stachel sich einmal in dem Sohn Gottes verankerte, in Immanuel, als er sich selbst herauszog, hatte er keinen Stachel übrig. Er nahm den Stachel des Todes heraus. Kein Wunder, dass Paulus sagen konnte, Tod, wo ist dein Stachel? Grab, wo ist dein Sieg? Dank sei Gott, der uns den Sieg gibt durch den Herrn Jesus Christus. Er konnte Elia stechen und er starb. Er konnte Elisa stechen und seinen Stachel behalten. Aber wisst ihr, wenn eine Biene jemals tief genug sticht, kann sie nicht mehr stechen. Es zieht ihren Stachel heraus. Deshalb war da kein menschliches Fleisch, wo es sich darin verankern konnte. Oh mein, niemand, wo es sich verankern konnte. Aber als sie es in Immanuel steckte, zu der Zeit verlor sie ihren Stachel. Dank sei Gott. Ja, mein Herr. Sie versagte bei dem einen. Ja, mein Herr. Sie fanden heraus, dass das Gift sich bewährte. Sie sagten, wenn du der Sohn Gottes bist, komme von dem Kreuz herab. Der Hohepriester, die großen Würdenträger der Gemeinde sagten, sage uns jetzt klar heraus, wenn du der Sohn Gottes bist, komm vom Kreuz herab, rette dich selbst und so weiter. Und lass uns sehen, ob du der Sohn Gottes bist. Er öffnete seinen Mund nicht und sagte kein Wort. Nun, wir sehen, dass er starb. Er starb wirklich. Er starb, bis die Sonne und der Mond sagten, dass er starb. Die ganze Natur sagte, dass er starb und die Erde bebte. Sie hatte einen Nervenzusammenbruch. Als wir denselben Gott sahen, der die Erde geschaffen hat, der über der Erde hing und das Blut Immanuels auf den Boden tropfte. Kein Wunder, dass er starb. Er starb, bis alles sagte, dass er tot war. Nun sehen wir, dass bevor er starb, dass er sagte, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn am dritten Tage wieder auferwecken. Ihr werdet niemals in der Lage sein, ihn zu halten. Zerstört ihn, ich werde ihn wieder heraufbringen am dritten Tag. Sie stellten eine Wache drum, um herauszufinden, ob das Serum sich bewähren wird. Sie sahen, dass es sich während der Versuchung der Sünde bewährte. Es bewährte sich in Armut, es bewährte sich in Reichtum, es bewährte sich durch alle Arten von Versuchungen. Es bewährte sich immer noch, aber jetzt im Tode, was wird es jetzt tun? Am Ostermorgen, gerade bevor die Sonne aufging, erfasste das Serum es. Und als es das tat, brachen die Sperren des Todes. Das Grab öffnete sich und er stand am dritten Tag wieder auf und fuhr auf in die Höhe. Es zeigt, dass dieses Serum das Serum des ewigen Lebens ist. Ihr könnt es nicht zerstören, sogar der Schlund der Hölle kann es nicht festhalten. Der Tod kann es nicht festhalten, nichts kann es festhalten. Es wird wieder auferstehen. Jesus Christus sagte, alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Ich werde sie am letzten Tag wieder auferwecken. Halleluja. Ein Mann oder eine Frau, welche mit diesem geimpft worden sind, können nicht im Grab bleiben. Kein Grab kann die Gerechten festhalten. Keine Hölle kann es festhalten. Kein Grab, nichts. Jesus Christus versprach, es wieder aufzuerwecken an jenem Tag. Amen. Oh, ich bin so froh für dieses Serum. Wisst ihr, an jenem Ostermorgen hat es das bewiesen. Wisst ihr, was es war? Es war solch eine gewaltige Sache, bis 120 Menschen geimpft werden sollten. Nun, wenn er durch die Versuchung hindurch bewahren kann, dort waren 120 Menschen, die ihn wirklich gut kannten und sie wollten das Serum. Deshalb musste er gerade dann in das Labor hochgehen und das Serum zubereiten. Deshalb sagte er, geht dort hinauf in die Stadt Jerusalem, bis ich es fertig habe, bis die ganze Formel fertig ist. Ich werde es euch herunterschicken. Deshalb gingen sie hinauf, um zu warten. Wie sollten die christliche Gemeinde geführt werden? Welche Art von Serum würde es benötigen? Was würde das Serum sein? Wie würden sie es schaffen? Was würde stattfinden? Sollten sie alle zur Schule gehen und einen Doktor der Philosophie lernen und einen Doktor Jura haben? Sollte irgendein Priester die Straße hinaufkommen mit einem koscheren Kelch in seinen Händen und es auslecken und das Abendmahl nehmen und das ist es? Aber da kam ein Brausen vom Himmel, das Serum war unterwegs wie ein rauschender, mächtiger Wind und es erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Geteilte Zungen setzten sich auf sie wie Feuer. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, mit anderen Zungen zu sprechen, wie der Geist ihnen gab, es auszusprechen. Habt ihr jemals den alten Tempel gesehen, das Bild davon? Dort war eine kleine Seitentür, welche hinausführte, an den Stufen entlang hochführte und in den Obersaal hinauf. Sie schlossen die Türen, weil sie sich fürchteten und gingen hinein. Aber ich sage euch, als sie geimpft wurden wie ein frisch gebrandmarktes Kalb, konnten sie ihn nicht halten. Nein, mein Herr, aus dem Raum heraus kam er und ging hinaus auf die Straßen. Er war geimpft. Tod, Hölle, Verfolgung, ausgelacht werden, sich lustig machen, das machte nichts mehr für ihn aus. Er war geimpft. Amen. Oh mein. Hört Petrus, der dort oben stand. Sie fingen an zu fragen, gibt es dort noch mehr Balsam in Gilead? Gibt es dort noch mehr Balsam in Gilead? Gibt es keinen Arzt mehr? Oh ja, wir haben eine Menge Balsam in Gilead. Wir haben eine Menge von Ärzten. An jedem Tag war er Doktor. Simon Petrus, der Arzt. Er sagte, ich schreibe euch ein Rezept, ich sage es euch und dieses ist ein ewiges Rezept, weil es für euch sein wird und für eure Kinder und für diejenigen, die weit entfernt sind. Offen gesagt, es ist für jeden Einzelnen, welcher den Herrn anrufen wird, den Gott herzurufen wird, dem werde ich es geben. Sie sagten, was können wir tun, um geimpft zu werden? Das ist es, wo es liegt. Was können wir tun, um geimpft zu werden? Er sagte, ich schreibe euch das Rezept. Tut Buße, jeder Einzelne von euch, und werdet getauft in dem Namen des Herrn Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn dieses Rezept ist für euch und eure Kinder und für diejenigen, welche weit entfernt sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Wisst ihr, Wenn ein Arzt ein Heilmittel für eine Krankheit findet und ein Rezept ausstellt und irgendein Kurpfuscher es in die Finger bekommt und ein wenig von diesem hinzufügt und ein wenig von jenem dort herausnimmt, wird er entweder den Patienten töten oder etwas hinzufügen. Das Rezept hat nicht einmal genug Medizin darin, um irgendetwas Gutes zu bewirken. Wenn es das nicht tut, ist es so schwach, dass ihr dem Patienten nicht helfen würdet. Das ist es, was mit einer Menge von diesen Schulapothekern heutzutage los ist. Sie nehmen die Verordnung heraus, fügen etwas anderes an dieser Stelle hinzu und ihr habt einen Haufen von sterbenden Leichenhäusern. Dieses Rezept bleibt immer noch dasselbe. Als die Samariter es empfingen, wurden sie geimpft und sie hatten dieselbe Sache. Als die Heiden es empfingen, bekamen sie dasselbe Rezept. Paulus begegnete einer Schar in der Apostelgeschichte 19, die einen Teil von dem Rezept hatten, aber nicht alles davon. Er sagte, das wird nicht wirken, ihr werdet die ganze Sache töten. Deshalb schrieb er ihnen für sie und sagte ihnen, wie sie es bekommen. Sie bekamen es in derselben Weise. Das ist es, was heute los ist. Da gibt es eine Menge Balsam in Gilead und wir haben eine Menge von Ärzten. Aber die Menschen fürchten sich vor dem Rezept. Preis dem Herrn. Preis sei Gott. Gibt es dort keinen Balsam in Gilead? Ist dort keine Kraft des Heiligen Geistes? Nun ist es dort. Dieses Serum wirkt in allem. Seht, es wirkte bei den Juden, es wirkte bei den Samaritern, es wirkte bei den Heiden, es wirkt bei jedem in derselben Weise. Ich bin ein Missionar, ich gehe in das Land hinüber, wo die Menschen dort nicht einmal wissen, welches die rechte und die linke Hand ist. Und sie stehen dort. Wisst ihr, was sie tun? Wenn sie den Heiligen Geist empfangen, dieselbe Sache, die ihr tut, dieselbe Sache. Oh, was ist es? Es ist für euch und eure Kinder und für die, die weit entfernt sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Dasselbe Rezept bewirkt dieselbe Sache. Die Gemeinde wird dieselbe Sache tun, wie sie es am Anfang tat, genauso. Jesus ist der Weinstock, wir sind die Reben. Dadurch, dass wir durch das Leben geimpft sind, welches in dem Weinstock war. Die Gemeinde, welche geimpft hinausging, schrieb ein Buch der Apostelgeschichte dahinter. Jetzt haben wir einen Ersatz. Wir haben einige eingepfropfte Früchte. Es lebt von dem Leben des Baumes, aber es wird nicht die Früchte tragen. Das ist wahr. Ich stand neulich mit einem Freund von mir, John Sherritt, dort drüben in Phoenix. Er hatte einen Baum dort, einen Orangenbaum, welcher 5 oder 6 verschiedene Arten von Früchten trugen. Ich sagte, ich habe noch nie so eine Sache gesehen. Er sagte, sie sind eingepfropft. Ich fragte, welche Art von Baum ist das? Er sagte, ein Orangenbaum. Ich sagte, gut, dort sind Zitronen, Limetten, Tangerinen, Tangelos, Grapefruit, viele verschiedene Sorten. Sind alle von ihnen auf dieselben Baum aufgewachsen? Er sagte, ja, es sind alles Zitrusfrüchte. Ich sagte, das ist eine merkwürdige Sache. Nachdem dieses Jahr alle Frucht vorbei ist, wird er dann nächstes Jahr Orangen hervorbringen? Er sagte, oh nein, es wird die Art hervorbringen, welche Art der Ast ist. Ich sagte, dann ist der Baum veredelt von dem Orangenbaum zu was? Er sagte, nein, nein, wenn er jemals wieder einen neuen Ast hervortreibt, bringt es wieder Orangen. Ich sagte, ich verstehe, Amen. Bruder, wir haben solche Dinge bekommen wie Gemeindedenomination, in diese hinein injiziert und leben davon und nennen uns selber Christen. Aber wenn das wahre Leben von dem Baum jemals wieder einen neuen Ast hervortreibt, wird es wieder ein neues Buch der Apostelgeschichte schreiben, weil er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, von dem die Welt und ihre Schätze und sie nichts darüber wissen. Die Menschen, die diese Bibel lesen, wenn ihr es von einem denominationalen Standpunkt aus lesen werdet, werdet ihr niemals viel davon bekommen. Aber wenn ihr einfach anschaut, was es sagt, dann gehorcht dem, was die Beschreibung sagt. Lest es und gehorcht dem und es macht euch zu einer anderen Person. Ich kam neulich gerade von Indien. Ich hörte von einer Frau, die von der Armut betroffen wurde. Ihr Sohn war nach Indien gegangen, um ein Arzt zu werden. Er kam dorthin und ging von einer seiner Praxis weg und ging zu einem anderen Gebiet über. Ich glaube, er war als ein Elektrizitätsingenieur oder so etwas. Und diese Frau wurde von der Armut betroffen. Sie hatte einfach nichts. Und so kam die Wohlfahrt und versuchte, ihr zu helfen. Deshalb untersuchten sie den Fall. Und als sie es taten, fanden sie heraus, dass die Frau eine Unterstützung hatte. Und das war ihr Sohn, welcher ein sehr wohlhabender Mann in Indien war. Sie sagten nun, warum unterstützt Ihr Sohn Sie nicht? Sie sagte, oh, ich kann ihn einfach nicht darum bitten, ich bin seine Mutter. Ich würde lieber die Wohlfahrt bitten, als wie meinen Sohn zu fragen. Sie sagten, hören Sie nie etwas von ihm? Sie sagte, oh, ich höre mindestens ein oder zweimal im Monat von ihm. Er schreibt mir einige der lieblichsten Briefe, die Sie jemals gelesen haben. Sie fragten nun, es sieht so aus, als wenn er seine Mutter genügend liebt und er eine Menge Geld hat. Er würde versuchen, sich um sie zu kümmern, anstatt dass sie zur Wohlfahrt gehen muss. Sie sagte, gut, vielleicht wenn er wüsste, dass es mir so ergeht, würde er es tun, sich um mich zu kümmern. Aber wissen Sie, er weiß es nicht und ich bin so verlegen, es meinem Sohn zu sagen, wie es ist. Sie fragten, er schreibt Ihnen immer noch liebevolle Briefe. Sie sagten, oh, die liebevollsten Briefe. Er schickt mir die schönsten Bilder, die Sie je gesehen haben. Sie sagten, die schönsten Bilder, dann lassen Sie einige davon sehen. Sie blätterte ihre Bibel durch, zog sie heraus. Wisst ihr, was es war? Bankwechsel. Indien macht Bilder auf ihre Bankwechsel. Seht ihr? Hübsche Bilder. Sie hatte Tausende von Dollars umgewechselt von indischem Geld in amerikanisches Geld. Was war es? In dem Umschlag ihrer Bibel hatte sie Reichtümer, von denen sie dachte, dass es nur Bilder waren. Aber sie fand heraus, dass es ein echter Wert für sie war. Bruder, wenn du versuchst, von einem gemalten Feuer von Pfingsten zu lesen und jemand versucht, dir zu sagen, dass der Heilige Geist heute nicht mehr derselbe ist, der er damals war, und jemand versucht, dir zu sagen, dass die Tage der Wunder vorbei sind, dass Jesus Christus nicht mehr derselbe ist, gestern, heute und für immer, wenn sie versuchen, dir das zu sagen, dann glaube es nicht. Das sind keine Bilder. Der allmächtige Gott sandte diese Botschaft zu euch, das ist wahr. Es ist für euch und eure Kinder, für die, die weit entfernt sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Gott ist immer noch Gott. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für immer. Er ist gerade hier heute Abend, um die Verlorenen zu retten, um die Kranken zu heilen und mit dem Heiligen Geist zu füllen, diejenigen, welche danach verlangen, gefüllt zu werden. Ihr glaubt das nicht, wahr? Ja, mein Herr, wenn ihr das glaubt, dann seht ihr, dass das Gottes Verheißung in diesen Worte hier sind. Ihr könnt gerade hier hineinschauen und jede Verheißung finden. Die Verheißung gehört euch. Petrus sagte, die Verheißung ist für euch, für eure Kinder und für diejenigen, welche weit entfernt sind. Fürchtet euch nicht, das einzulösen. Das ist ein Bankwechsel vom Himmel. Das ist wahr. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer. Was wäre, wenn er heute Abend hier stehen würde und diese Frau krank dort liegen sieht? Sie sieht so aus, dass sie sehr krank ist, verkrüppelt, vielleicht gelähmt oder so etwas. Eine Frau und ein farbiger Mann versuchen zu arbeiten mit einem kleinen Baby. Was denkt ihr, was er tun würde, wenn er hier stehen würde und diese zwei Patienten dort anschaut als ein Heiler? Denkt ihr, er kann sie heilen? Er hat es bereits getan. Seht ihr, als er auf Golgatha starb, hat er es getan. Glaubt ihr das, ihr Patienten? Glaubt ihr, dass das wahr ist? Du dort mit der kleinen farbigen Dame, dort mit dem Baby, glaubst du, Jesus Christus, als er auf Golgatha starb, dass er die Heilung von deinem Kind erkaufte? Du auf der Bahre dort, du siehst sehr krank aus, du bist gelähmt, was immer es ist, glaubst du, dass Jesus Christus auf Golgatha starb, um dich von deiner Krankheit zu befreien? Glaubst du das? Glaubst du, dass das, was ich heute Abend gesagt habe, dass es wahr ist? Glaubst du, dass das Rezept wahr ist? Du tust es, wenn er heute Abend hier stehen würde und du würdest ihn fragen, willst du mein Kind heilen? Weißt du, was er antworten würde? Ich habe es bereits getan. Seht ihr, glaubt es einfach. Wenn du sagen würdest, Herr, ich bin verkrüppelt, ich kann nicht gehen, ich liege im Sterben, willst du mich befreien? Er würde sagen, ich habe es bereits getan. Nun, wie würdet ihr wissen, dass es seine Stimme war, weil er etwas tun würde, was er damals tat? Er mag in der Lage sein, dir etwas zu sagen über dich selbst, dir sagen, was du warst oder was mit dir verkehrt war oder etwas wie das, wie er es zur Zeit der Bibel tat. Das würde zeigen, dass er derselbe ist, aber für die Heilung musst du es selbst annehmen. Er wurde für unsere Übertretungen verwundet, durch seine Strieben wurden wir geheilt. Glaubst du das? Glaubst du, dass er mir heute Abend sagen kann, was deine Schwierigkeit ist oder etwas darüber, warum du hier liegst? Würdest du es annehmen und mir glauben, sein Prophet zu sein? Willst du es? Was ist mit dir, die Dame direkt neben dir, mit deiner Hand auf deinem Baby? Glaubst du das? Wie viele glauben das? Die Versammlung jubelt und sagt, Amen, unser himmlischer Vater, hier ist dein Diener. Ich bin nur verantwortlich, dein Wort zu predigen. Nun, ich weiß, dass dieses ungewöhnlich ist, aber ich bete, dass du es heute Abend gewähren wirst, damit Menschen wissen mögen, dass dieses die Wahrheit ist. In Ordnung, schaut hierher. Dein Baby hat eine Art von einer Knochenkrankheit, das ist wahr. Es hat eine große Schwellung in dem Bein. Ist es wahr? Behalte deine Hand darauf, wiederhole, sage, Herr Jesus, heile mein Baby. Ich werde dir mein ganzes Leben lang dienen. Wenn du nie dieses Serum genommen hast, glaube es mit deinem ganzen Herzen. Binde heute Abend eine Schnur um das Bein von dem Baby und miss es. Und dann bring die Schnur morgen zurück, wo du sie abgeschnitten hast, wie viel es geschrumpft ist zwischen jetzt und morgen Abend. Wirst du das tun? Die, du hier liegst, als nächstes, glaubst du mir, sein Diener zu sein? Ich habe dich nie in meinem Leben gesehen, aber du liegst dort mit einem Schatten des Todes. Da ist ein dunkler Schatten über der Frau. Sie leidet, liegt im Sterben mit Krebs. Das ist genau die Wahrheit. Du glaubst, dass Gott dich gesund machen wird? Kannst du es glauben? Dann, warum liegst du dort, bis du stirbst? Der Arzt kann das nicht heilen. Stehe auf, im Namen des Herrn Jesus Christus, nimm dein Bett und gehe nach Hause. Die Versammlung jubelt, der Übersetzer. Glaubt ihr, alle, die glauben wollen und ihre Heilung annehmen, steht auf eure Füße und dank Gott, seht ihr, lasst uns sagen, preist dem Herrn, jedermann. Glaubt ihr ihm? Die Versammlung jubelt, der Übersetzer. Erhebt jetzt eure Hände zu Gott und preist ihn. Die Versammlung jubelt, der Übersetzer. Glaubt ihr? Die Versammlung jubelt, der Übersetzer. Ist dort kein Balsam in Gilead? Die Kraft Gottes kann das tun. Lasst uns auf unseren Füßen stehen. Jedermann jetzt mit Glauben, um es zu glauben. Es steht jetzt jeder auf seine Füße. Nehmt die Befreiung an in dem Namen des Herrn. Amen. Die Versammlung fährt fort zu jubeln, der Übersetzer.